Herzlich willkommen beim Podcast für Großborstel. Schön, dass Sie und Ihr dabei seid. In dieser Folge geht es um die städtebauliche Zukunft unserer Stadt und damit einen Großteil unserer Lebensqualität. Zu Gast ist Konrad Rothfuchs. Er ist einer der beiden Geschäftsführer des Hamburger Planungsbüros Argus Stadt und Verkehr. Argus beackert als Dienstleister mit etwa 80 Mitarbeitenden in Sachen Verkehrsplanung die ganze Palette der Erschließung und Mobilität. In Hamburg zum Beispiel, in der Hafen City, aber auch in Großborstel. In den Shownotes gibt es den Link zu Argus mit allen Details dazu. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem darüber, warum die beiden Schlüssel zu einem Planungserfolg Respekt und Kompromissfähigkeit heißen. Warum wir Emotionen, gerade auch bei lokalen Fragestellungen, herunterschrauben müssen und zum Beispiel auch darüber, wo Verkehrsversuche Sinn machen. Der Podcast mit Konrad Rothfuchs mit Leitbildern für die Zukunft und Verkehrsplanung in Städten.
Ich sage bewusst in Städten, weil viele Fragestellungen, die mittelfristig ganzheitlich ausgerollt werden müssen, die können wir in Städten ausprobieren. Hier ist eine größere Dichte, hier leben mehr Menschen zusammen, die in irgendeiner Form sich schon mal arrangieren müssen. Und es ist natürlich auch wirtschaftlich attraktiver, solche Modelle wie Carsharing erstmal bei viel Nachfrage auch zu implementieren und dann später zu gucken, was kann man dann auch ausrollen in ländliche Strukturen.
Ich fange mal mit den Römern an. Sie haben ja gerade Carsharing angesprochen, gab es zu Römerzeiten nicht. Ich glaube, damit hat es so richtig angefangen, Via Appia und solche Sachen. Berichtigen Sie mich, wenn es Unsinn ist. Im 20. Jahrhundert ist es dann wirklich Verkehrsplanung und das Auto im Mittelpunkt. Ich sage es mit den Römern deswegen, es ist komplexer geworden, oder? Also Verkehrsplanung ist doch, wenn ich auf Ihre Dienstleistungen schaue, ein unfassbar komplexes Teil.
Also das Schöne ist, dass in Rom auch ein Tagesverbot für Anlieferung bestand, wegen des Lärms. Und haben aber damit auch richtig große Erfolge gehabt, weil da sind wir erstmal beim Anfang einer jeglichen Verkehrsplanung, nämlich bei der Gestaltung von Netzen. Und wenn Sie mal die Entwicklung der Länder sich angucken, wo die Römer Straßennetze gebaut haben und dann nämlich bei uns Germanen nicht, weil da war der Rhein ja die Grenze.
Stimmt.
Da waren dann 300 Vasallen, die eben dann unterschiedliche Zölle verlangt haben und keinerlei Wegepflege getätigt haben. Das hatte zur Folge, dass wir mehrere hunderte von Jahren durch diese fehlende Infrastruktur einfach nicht diese prosperierenden Wirtschaftszweige hatten, wie dann zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien oder Italien. Also insofern, da hängt ganz viel miteinander zusammen und ich würde jetzt mal sagen, ja, die hatten es einfacher, aber das wollen wir, glaube ich, heute auch nicht mehr, wie die Straßen gebaut haben. Aber das ist eine ganz, ganz große Leistung gewesen, die sehr lange auch gewirkt und gehalten hat.
Wir wollen uns ja unterhalten über diese Komplexität und wie damit zum Beispiel Verkehrsplaner und Planerinnen und Bürger und Bürgerinnen umgehen. Eine Herausforderung ist, Rad, Auto, Fußverkehr, öffentlichen Nahverkehr zusammenzubringen. Ist das richtig?
Ja, und zwar im richtigen Vierklang, nicht Dreiklang, also im richtigen Vierklang. Und was ist richtig? Und ich wehre mich erstmal dagegen immer sofort, wenn einzelne Verkehrsträger mal in der Diskussion nach vorne rücken, von ideologischer Planung zu reden. Alles ist ideologisch in der Verkehrsplanung. Das ist eine Weltsicht, aber es ist eine wichtige Weltsicht, der wir uns stellen müssen. Und zwar müssen wir uns einmal überlegen, welche Stadt wollen wir morgen? Ist das die Stadt, die wir morgen wollen? Und mit dem, was wir wollen, müssen wir auch überlegen, ist sie zukunftsfähig? Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Schlüssel, der oft in der heutigen Diskussion ein bisschen verschoben rüberkommt. Das wird dann gleich als Ideologie hingestellt, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass Städte wie Kopenhagen oder wie Barcelona, die eher tendieren zu dem, wir nennen das Umweltverbund, also ÖPNV, Fahrrad, zu Fuß, zum ÖPNV hin oder zum Umweltverbund hin tendieren, dass diese Städte im Moment eine viel höhere Attraktivität für junge Menschen, für Individualisten, aber auch für große Ideen sind und haben größere Anziehungskraft als Städte, die auf das stehen bleiben und Stadträume dann auch weiterhin leben, die nicht attraktiv sind.
Wir könnten das, glaube ich, erweitern mit Paris, mit Basel, mit Madrid. Also das sind solche Städte, wo das passiert, was Sie gerade beschrieben haben. Sie haben mal in einem Artikel, das ist, glaube ich, 2 Jahre her, im Deutschen Ingenieurblatt, in einem Artikel beschrieben, dass Umwelt, darum geht's ja auch, zukunftsfähig zu sein, Umwelt, CO2-Reduzierung, Autoverkehr reduzieren, Stichwort Ideologie, nötig ist, um uns zukunftsfähig zu machen, um zu überleben sozusagen. Aber in dem Zusammenhang sagen Sie auch, wir müssen schauen, dass wir kompromissfähiger werden, um das durchzusetzen. Was bedeutet das konkret in Hamburg? Gibt ja einige Baustellen, sag ich mal.
Das finde ich einen schönen Zusatz in Hamburg, weil ich glaube, wir müssen uns schon vergegenwärtigen, dass die Spanne der Möglichkeitsräume immens ist. Also nur als Beispiel. Paris hat beschlossen, 70.000 Parkstände im öffentlichen Raum in den nächsten Jahren zurückzubauen. Zugunsten von Grün, von Lebensqualität. 70.000 Parkstände.
Tempo 30 überall.
Ja, also da sieht man einfach, da scheint eine andere Schmerzgrenze möglicherweise zu bestehen. Das hat aber auch zur Folge, oder das hat die Gründe. Paris ist unglaublich dicht. Und wenn die Pariserinnen und Pariser abstimmen über Verkehrsfragen, dann macht das nur der innere Zirkel. Also sowas wie Walddörfer hier in Hamburg, die sind gar nicht in Paris drin, die damit abstimmen. Mm. Weil das dann schon Außenbereiche sind, die politisch anders organisiert
sind. Das sind die Arrondissements.
Genau. Und insofern sind das ganz andere Interessenlagen dann auch. Und wir hier in Hamburg, glaube ich, im ersten Moment können wir sehr, sehr stolz sein. Weil wir haben jetzt in den letzten 20, 25 Jahren es geschafft, dass die Hamburgerinnen und Hamburger von 47% der Wege mit dem Pkw, das war so ums Jahr 2000, heute nur noch 29% der Wege mit dem Pkw zurücklegen. Mhm. Und das ist ein Quantensprung. Das ist ein Quantensprung und das zeigt auch, dass es anders geht, dass es nicht gegeben ist von Stadtstruktur und Wetter. Was früher oft ein Thema war, zum Beispiel im Zusammenhang mit Fahrradnutzung. Hier ist das Wetter so schlecht, geht nicht. Und in Süddeutschland wird dann immer gesagt, ich komme aus Süddeutschland, wird immer gesagt, Topografie geht nicht. Ne? Mhm. Das sind jetzt andere Sichtweisen und auch andere Umgänge. Und ich glaube, wir kennen das auch von unseren Kindern, die dann vielleicht noch einen Führerschein haben, aber über ein Auto, wenn sie hier in Hamburg leben, nicht mehr nachdenken. Trotzdem gibt es viele Gruppen, die berücksichtigt werden müssen, die auch zum Beispiel ein Auto benötigen. Und darum auch diese Kompromissfähigkeit. Also wir müssen drüber reden, welche Rolle hat das Auto noch und welche Rolle hat das Fahrrad? Und auch zum Beispiel, wo ist dann das Fahrrad vielleicht auch mal ein bisschen überrepräsentiert in ihrer Flächen, in ihrem Flächeninanspruchnahme? Und auch beim ÖPNV ist es so, dass man diese Busfrage in der Innenstadt zwiegespalten sehen kann. 1000 noch was Busse in der Mönckebergstraße am Tag, das sind viele.
Ja.
Und trotzdem, die Erreichbarkeit ist gut, der ÖPNV, die Akzeptanz ist in Hamburg, das ist schon toll.
Also eine Sache, die wir vielleicht rausgreifen können, ist das Moratorium für den Abbau von Parkplätzen im öffentlichen Raum. Ich glaube, so heißt das offiziell. Das bringt eine Menge Ärger. Die Entscheidung, übrigens spannend, dass die von ganz oben getroffen wurde, siehe Paris oder so. Vielleicht haben die da auch einen Vorteil, dass sie schneller beschließen können. Da gibt es auch Ärger, aber die sagen, Alter, einfach, es ist so, fertig. Ich will das nur ein bisschen konkreter fassen. Wie kriegt man denn jetzt in dieser zerstrittenen Gesellschaft die Leute tatsächlich zusammen? Was muss man denn tun, damit Autofahrer und Autofahrerinnen merken, ja, es geht nicht so weiter und andererseits ja, Menschen, die gar keine Autos mehr haben wollen, merken, manche Leute brauchen es noch.
Also ich glaube, es ist immer situationsabhängig. Wir nehmen jetzt einmal eine Situation, zum Beispiel in der Innenstadt, Burchardplatz, wo offensichtlich war, dass, nachdem wir sehr intensive Untersuchungen gemacht haben, dass es eine, dass es bestimmte Gruppen gab, die dort parkten, die wir im öffentlichen Raum nicht unbedingt benötigen. Also das ist zum Beispiel Beschäftigte in der Innenstadt, die dort den ganzen Tag ihr Auto abstellen. Das ist eine Gruppe, da müssen wir die Frage stellen als Gesellschaft, braucht er das Auto unbedingt? Da muss er möglicherweise sich eben in einem Parkhaus auch ein Monat- oder Jahresticket holen.
Was wahrscheinlich noch gebaut werden muss dann?
Nein. Die Parkhäuser im Umfeld sind nur über Weihnachten voll. Und auch da nur diese ganz, ganz engen Schlüsselbereiche kurz vor Heiligabend, alle rennen los und sagen, oh, ich habe noch kein Geschenk. Ansonsten sind diese Parkhäuser, haben die immer noch Kapazitäten und unter Berücksichtigung dieser Kapazitäten konnten wir dann die Hälfte der Parkstände und gerade aus dem Burchardplatz, das ist ja UNESCO-Weltkulturerbe, also das Chile-Haus und die ganze Situation drumherum war ein Parkplatz. Der wird jetzt freigeräumt und wir merken heute schon, was das für Energien auf die Erdgeschossnutzung nach sich zieht. Also junge Menschen machen da eine Bar, die super ist und ganz neues Leben. Also insofern, es gibt die Situation, wo viel geparkt wird, aber wo es Gruppen gibt, die wir in Frage stellen können im öffentlichen Raum. Und dann gibt es aber gerade in Gründerzeitviertel und so die Situation,
Eppendorf,
lange Reihe,
ja,
wo es früher keine Parkstände gebaut wurden und wo definitiv heute auch keine Parkstände irgendwo implementiert werden können, in Quartiersgaragen oder sonst wo. Und trotzdem sind das ja oft Quartiere, die eine hohe Lebensqualität haben und die Frau Berlin aus der Zeit macht ja immer so Torten der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Da gibt es eine Darstellung, eine Grafik. Im Bestand sind wir Deutschen bereit, alle Kompromisse in Kauf zu nehmen und auch also alles Zugeparkte ist halt so, geht nicht anders. Wenn wir aber anfangen zu planen, dann wollen wir 120-prozentige Richtigkeit, Genauigkeit und alle Belange berücksichtigen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Schlüssel in der Diskussion, dass wir lernen müssen, wir werden nicht alles befriedigen können. Und wir müssen aber, und da kommt jetzt der Kompromiss, da müssen wir tatsächlich auch den Menschen zuhören. Und trotzdem haben wir einige Leitbilder von einer Stadt von morgen, sage ich jetzt mal pathetisch, die wir auch weiter verfolgen müssen. Das ist nicht nur mehr Aufenthalt und dadurch das Parken raus, sondern das ist auch die Schwammstadt, also die Möglichkeit, Starkregenereignisse im Straßenraum auch in irgendeiner Form abfedern zu können.
Das heißt, bei jedem Umbau einer Straße das Mitdenken.
Mitdenken, und das erfordert aber Flächen. Und die Flächen in den heutigen Stadtstraßen sind ja eigentlich verteilt. Also ich glaube auch in Großborstel, wo Sie leben, da gibt es jetzt nicht Flächen, wo alle sagen würden, oh ja, die können wir doch nochmal nehmen. Weil wir brauchen für so ein Bedürfnis des Starkregens ungefähr 20% des Straßenquerschnitts. Und 20% ist sehr viel. Also wenn wir 20 Meter breite Straße haben, bräuchten wir eigentlich 4 Meter, um die Versickerung von Regenwasser und so organisieren zu können.
In der Breite?
In der Breite.
Damit das da abfließen kann.
Damit es da abfließt, dass es da gepuffert werden kann und nicht sich dann in die Vorflut ergießt und dann diese Vorflut und dann unsere Alster überschwemmt.
Ja.
20% ist so eine Faustregel. Und woher sollen wir es nehmen? Da ist sicher Parken auch ein Moment, wo man drauf gucken muss. Ich finde auch immer wieder ganz schön, dann nochmal uns bewusst zu machen, nochmal, mir ist schon klar, dass Gründerzeitviertel andere Fragen haben als andere. Wir haben eine größere Untersuchung zum Bewohnerparken in Deutschland gemacht und eine Stadt berichtete, nachdem Bewohnerparken eingeführt wurde, ist der Bedarf an Sperrmüll plötzlich stark angestiegen. Warum? Die haben alle ihre Garagen leergeräumt, weil sie keine Lust hatten, ihr sonst im Straßenraum parkenden Auto weiterhin gegen Geld im Straßenraum abzustellen, sondern haben dann mal ihre Garage aufgeräumt.
Das ist natürlich lustig, ja.
Und man sieht aber auch, wie fahrlässig wir mit dem öffentlichen Raum umgehen. Weil die Straße ist wirklich nicht nur für Mobilität da, sondern eben auch zur Begegnung und Aufenthalt und
unbedingt
dann auch ökologische Fragen.
Ja. Nehmen wir mal als Beispiel Ottensen. Ist das eine Lösung zu sagen, wir gucken auf die kleinen Einheiten, machen mal Versuche, schauen mal, wie das in diesem kleinen Stadtteil aussieht oder in dem größeren und entscheiden dann, was zu tun ist und können so auch die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot nehmen? Ist das zum Beispiel eine Lösung, um Konflikte zu entschärfen?
Das ist ganz klar eine Lösung. Auch, also das hatten Sie jetzt schon gesagt, ja, man muss gucken, wo, weil voll ist voll. Wenn wir alles zugeparkt haben und wir sagen, wir schmeißen mal alle raus und wir haben keine Alternativen beziehungsweise wissen jetzt nicht genau, wer da parkt, dann wird das schwieriger. Aber Ottensen, damit sprechen Sie ja, Ottensen macht Platz an.
Ja, genau.
Also diesen Verkehrsversuch, der vor 2-3 Jahren gelaufen ist. Man muss sagen, ein Riesenerfolg. Und zwar schon deshalb, wir mussten das vorher abbrechen, aber das ist eine rein rechtliche Geschichte gewesen. Die Menschen haben zu über 80% danach bei der Evaluation gesagt, wir wollen es so oder noch mehr, noch weniger Auto in meinem Umfeld haben oder weiter ausgebreitet haben. Und da ist nochmal deutlich geworden, dass das dann auch ein legitimer Auftrag für die Politik war, weil die Politik hat es nicht leicht bei dieser Frage. Also wer in Bezirksausschüssen mal war, wo Stellplätze in Frage gestellt wurden, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ne? Und insofern konnte da die Politik sagen, ein ganz großer Teil der bewohnenden Bevölkerung will das so.
Das ist der Schlüssel. Ne?
Und dann dann haben wir da eine Legitimation zu. Und wir machen auch die Erfahrung, dass leider oft in solchen Diskussionen einzelne Stimmen sich das Recht rausnehmen, zu sagen, ich bin die Mehrheit oder gar ich bin das Gesamtbild des Quartiers. Dass die natürlich auch nicht alleine dastehen, oft mit ihren Bedenken und Anregungen, ist auch klar. Aber trotzdem, ich bin oft froh in solchen Diskussionen, dann, wenn auch mal Menschen aufstehen in Turnhallen, wo das gerade wieder hochkocht, die da dann sagen, und ich finde es nachvollziehbar, zum Beispiel, weil ich hier mit meinen Kinderwagen gar nicht durchgekommen bin die letzten Wochen, weil es alles zugepackt war. Also insofern, ich glaube, Verkehrsversuche sind in einer breiten Form ein Instrument, was uns helfen kann, neue Lösungen zu finden. Entscheidend finde ich dabei aber auch, wir müssen auch wirklich ergebnisoffen sein. Wenn das nicht klappt oder wenn die Kriterien und Indikatoren, die wir vorher vereinbart haben, sagen, das war nichts, dann müssen wir auch sagen, das war nichts. Mhm. Und dann kann man überlegen, haben wir noch daraus so viel gelernt, dass wir was anderes machen können oder sagen wir erstmal, nee, das funktioniert im Moment nicht.
Kompromissbereitschaft.
Kompromissbereitschaft und offen sein.
Ja, und
tatsächlich offen sein.
Jetzt gibt es natürlich, weil Sie das angesprochen haben mit den Playern in Stadtteilen oder engagierten Bürgern und Bürgerinnen, gibt es natürlich auch Beteiligungsverfahren, wo Bürgerinnen und Bürger frustriert sind, weil sie Vorschläge machen und die versacken dann irgendwo. Das ist so die andere Seite. Da ist ein Versuch, glaube ich, wirklich besser, weil dann kann man ganz konkret sehen, was passiert, was bringt mir was, welche Vorurteile habe ich, die ich ausräumen kann. Wie macht man das denn? Also ich komme jetzt aus Großborstel und finde es super, so einen Verkehrsversuch zu machen. Ich kann doch nirgendwo hingehen und sagen, macht mal bitte einen Verkehrsversuch. Wie geht das praktisch?
Also Sie können an die Politik rangehen und sagen, ich möchte gerne einen Verkehrsversuch. Und ich denke, dann muss die Politik sich darüber Gedanken machen, A, wie soll der aussehen, könnte der aussehen und B, will ich das als Politik?
Ja.
Weil manche Verkehrsversuche, glaube ich, möchte die Politik einfach nicht machen. Und zwar, weil sie zum Beispiel auch teilweise nicht erfolgsversprechend sind.
Ja.
Also im Einfamilienhausgebiet irgendwie den ganzen ruhenden Verkehr, also Parken aus den Straßen rauszufeuern, wäre vielleicht, was soll's. Ne? Also insofern würde ich jetzt nicht jedem Verkehrsversuch auch gleich sagen, machen, sondern einmal ernsthaft drüber nachdenken, was hat das für was für Potenziale können wir damit heben.
Ja.
Und dann Wie könnten wir es designen? Wichtig dabei finde ich aber auch immer, dass wir nicht sagen, wir machen ein Wochenende einen Verkehrsversuch. Weil Mobilität hat ganz viel mit Gewöhnung zu tun. Möglichst über ein halbes Jahr einmal mit einer guten Evaluation im Nachgang dann diesen Versuch beurteilen und anpassen,
ja.
Diskutieren mit der Bevölkerung auch nochmal, zeigen nochmal mit der Bevölkerung, was dabei rausgekommen ist und welche Schwerpunkte dann in der Planung verfolgt werden können.
Ja. Wenn ich Akzeptanz herstellen möchte und Kompromissbereitschaft, dann ist das ein relativ langer Weg. Ist das so oder ist Ottensen ein Beispiel, dass es schnell gehen kann?
Nein, die Planung wird ja jetzt irgendwann umgesetzt. Ich glaube, das ist immer ein langer Weg, wobei lang relativ ist. Ich bin mir ganz sicher, dass sehr viele Menschen im ersten Moment bei bestimmten verkehrlichen Fragestellungen emotional aufgeregt sind und aber bei längerem drüber nachdenken und auch bei einigen Diskussionsräumen, die geschaffen werden müssen, dann das ist ja oft nicht mal eine Einsicht, sondern das ist einfach nur das zweite Ich nochmal spüren. Also ich mache die Erfahrung, dass wir immer mal wieder im politischen Raum recht kontroverse Diskussionen haben und danach kommt dann aber jemand zu mir und sagt, ja, aber Sie haben ja eigentlich gar nicht so Unrecht, weil mein Sohn zum Beispiel in Berlin, der fährt ja auch Lastenfahrrad. Ne? Aber ich glaube, wir müssen uns immer erstmal vergegenwärtigen, in welcher Situation sind wir und wir im höheren Alter, ich schätze jetzt auch mal ungefähr so ein wie ja. mich, wir haben einen ganz anderen Lebenshintergrund und eine ganz andere Mobilitätserfahrung als die nächste Generation.
Ja, so ist das. Und Emotionen runterschrauben, richtig? Oder ist Verkehrsplanung immer wahnsinnig emotional und man muss damit umgehen
lernen? Oh, ich würde mir so wünschen, Emotionen runterschrauben, da könnten die mir mal helfen. das ist aber, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Frage, der wir uns zunehmend ernsthaft stellen müssen. Wir können so, gerade bei lokalen Fragestellungen, können wir nicht mehr so miteinander umgehen. Und das sage ich als Halbaußenstehender, der als Gutachter da auch dann mal kritisch angegangen wird, aber ich kann nach Hause gehen, ich kann Ihnen versichern, an dem Abend, obwohl ich wahrscheinlich sehr professionell gewirkt habe, sitze ich auf dem Sofa und bin auch angefasst. Mhm. Aber die Lokalpolitik und dann aber auch die Betroffenen, also beide Seiten sind ja empört über bestimmte Situationen und da müssen wir wieder stärker von runterkommen. Wir müssen wieder mehr versuchen, miteinander zu reden. Wir machen übrigens die Erfahrung, dass wir auch, wenn wir dann Menschen einladen, die im öffentlichen Raum sehr empört sind, wenn sie dann bei uns sitzen, durchaus unsere Argumentationsstränge würdigen, würde ich sagen. Manche Blicke sind anders, weil sie dann auch andere Hintergründe haben oder andere Interessen haben, aber dann versteht man sich wenigstens mal. Mhm. Also man hat den Eindruck, das hat jetzt auch mit Respekt zu tun. Ja. Er hat begriffen, dass wir etwas designt haben aus bestimmten Gründen. Und ich begreife dann aber auch oder signalisiere ihm auch, ich verstehe jetzt auch, warum du plötzlich so aggressiv reagiert hast im öffentlichen oder im halböffentlichen Raum dann. Und das müssen wir, glaube ich, viel mehr vertiefen und das braucht Zeit.
Also den Blick öffnen für sozusagen mein eigenes Quartier in Richtung, wie soll das denn aussehen für alle? Was macht es lebenswert für alle? Und daran die Argumente ziehen.
Genau. Und da müssen uns ein paar Grundrahmenbedingungen vielleicht noch mal ein bisschen verdeutlicht werden. Dichte. Wir bauen ja nicht Geschosswohnungsbau. Also ich bin als Pastorensohn immer in einem Einzelhaus mit Garten und Kirche außenrum groß geworden. Also ich weiß, was Einzelhaus bedeutet. Und wir brauchen aber Dichte, um bestimmte Funktionen, die eine, ein urbanes Leben ermöglichen. Und diese Dichte ist eben nicht das Einfamilienhaus. Und darum nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen oder wir wollen jetzt unbedingt mehr Wohnungen bauen, wir brauchen einfach eine bestimmte Dichte. Also nur als Beispiel, wenn Sie ein Vollsortimenter, also einen Einkaufsladen wie Edeka, betreiben wollen oder fragen wollen, kommen Sie bitte in mein Quartier, weil uns fehlt der. Ich muss immer mit dem Auto irgendwo hinfahren. Um so ein Vollsortimenter betreiben zu können oder anlocken zu können, brauchen Sie irgendwas zwischen 4.000 und 8.000 Menschen. Und das bedeutet eine Dichte von 10.000 Menschen mindestens pro Quadratkilometer. Das ist gar nicht so viel. Also das ist zum Beispiel Eimsbüttel. Ne? Aber es ist nicht, jetzt ich reite noch ein bisschen auf Großborstel rum. Großborstel hat irgendwie 2.700. Aber 2.700 ist eine Größenordnung. Mit dem Fahrrad erreichen Sie diese Zahl. Also wenn tatsächlich mit dem Fahrrad einmal ein Radius geschlagen wird, dann ist das irgendwas bei 3.000 bis 4.000 Menschen pro Quadratkilometer. Und das ist ein Schlüssel in unserem Mobilitätsverhalten, um dann so ein Vollsortimenter da auch hinzubekommen. Weil eine Beobachtung machen wir doch immer wieder, wenn wir nicht einkaufen können, zu Fuß oder bequem mit dem Fahrrad, dann fahren wir Auto. Weil, ach, dann nehme ich noch die Wasserkiste mit und dann, dann mache ich nur, dann packe ich mir das einmal in einer Woche voll und so weiter. Aber dann habe ich wieder ein Auto.
Ja.
Ja? Ich finde auch interessant, dass auch so ein weiterer Dichte Marke ist, ab wann wird es eigentlich urban? Also ab wann habe ich so das Gefühl, da ist eine Kneipe, da ist ein Kleiderladen, da ist einer, der mir die Klamotten näht oder ein Schuhmacher. Ich glaube, den haben wir gar nicht mehr. Ne? Also Schuhmacher zu finden.
Nee, stirbt aus. Ja. Oder ist schon, ja.
In Eppendorf und da braucht man eben auch eine bestimmte Dichte.
Ja. In Großbrüssel gibt es gar nichts. Da gibt es keine Gastronomie, da gibt es keinen Schuster, da gibt es, also das ja. Bemängeln alle und ja. Niemand weiß, wie man das wiederherstellen kann.
Nicht unbedingt, weil möglicherweise ja auch wieder die Attraktivierung der öffentlichen Räume, der Straßen, plötzlich auch wieder Stühle nach draußen bringt. Also Cafés, also wir sitzen ja heute draußen, wo vor 30 Jahren keiner draußen gesessen hätte, weil da auch unsere Kultur sich etwas weiterentwickelt hat. Darum sind wir aber ja auch bei neuen Projekten, aber genauso auch im Bestand immer sehr bedacht darauf, dass wir diese Erdgeschosse mitdenken. Also was ist da heute drin? Was gibt es da für Möglichkeiten? Aber auch was können wir halten? Was müssen wir halten? Was müssen wir respektieren in unseren Planungen? Und ein Lieblingsbeispiel ist von mir der Grindelhof. Da war ich jung als Planender. Und der Grindelhof in Richtung Norden dann zum Flughafen hin, haben wir ja als Einbahnstraße gemacht, damit den Verkehr mehr oder mehr rausgenommen. Das war ein Hauen und Stechen. Und heute kann sich das doch keiner mehr vorstellen, dass da irgendwie 20.000 Autos am Tag durchgefahren sind und dadurch dieser Straßenraum und vor dem Kino überhaupt kein Leben stattfinden konnte.
Womit wir wieder bei Versuchen sind, um zu erfühlen und zu erspüren, was sich ändert und nicht nach irgendwelchen Vorurteilen zu handeln.
Was sich ändert und welche Potenziale.
Und welche Potenziale es hat.
Dadurch dann auch spüren kann.
Wenn Sie in die Zukunft denken, autonomes Fahren, solche Geschichten, ja, die ja in den USA schon weiter verbreitet sind. Also ich kenne einige, die das schon gemacht haben, mit mehr oder weniger viel Angst und dann gesagt haben, es funktioniert doch irgendwie.
Ja.
Ist sowas schon gedacht? Geht das in die Richtung in Hamburg, dass man, also natürlich denkt man drüber nach, das weiß ich auch, aber wie ist es bei Ihnen? Sind da konkrete Planungen da? Hat man bestimmte Viertel im Visier? Großborstel, autonomes Fahren zum Beispiel?
Also wir haben jetzt hier Moja in Hamburg und das ist ja wirklich nochmal so eine Lücke, die geschlossen wurde für alle, die ein bisschen mehr Geld ausgeben können und wollen für eine individuelle, so halb individuelle Mobilität. Ne? Und diese dieses Moja-Angebot soll ja nun auch autonom in den nächsten Jahren ausgerollt werden. Für mich ist aber der Schlüssel beim autonomen Fahren im ländlichen Raum. Da habe ich große Hoffnung. Und gerne können wir es jetzt hier ausprobieren. Wir glauben, dass wir möglicherweise etwas weiter sind, als wir sind, weil diese letzten 5 oder 3% noch zu bringen, also diese Gerätschaft auch zum Beispiel Schnee, Nebel, ja, also alles ja. so Argumente, ja, ja, die wo man erstmal denkt, oh, lass mich doch in Ruhe, jetzt lass uns doch erstmal das ausprobieren. Gerne, aber am Schluss muss es auch eben mit Schnee umgehen können. Und das sind so Momente, da glaube ich, wird noch ein bisschen Wasser die Elbe runterfließen. Ja. Besonders, weil wir ja, wenn wir mal die Autoindustrie und deren Versprechungen vor 10 Jahren uns vergegenwärtigen, das war ja 2019, fahren wir auf jeden Fall autonom. Ja. Und wir müssen auch berücksichtigen, wenn wir das Rad überdrehen, dann haben wir möglicherweise weniger Parkraumnachfrage im öffentlichen Raum, aber dafür fahren sehr viel mehr Autos permanent durch unsere Straßen, ja. auch zum Beispiel leer.
Ja.
Ist ein Abwägen. Ich glaube, es ist ein toller Versuch, um da Potenziale zu heben, auch zum Beispiel nachts. Aber es ist nicht die Lösung für eine Stadt, in der 5,3 Millionen Wege am Tag gemacht werden.
Ja.
Das schafft ein autonomes Angebot nicht. Dass natürlich auch die Hochbahn hofft, noch ein paar Busfahrerinnen zu sparen. Also legitimerweise, ja. weil das ist einfach auch ein Beruf, der nicht mehr so oft gewählt wird. Also es war jetzt gar nicht abfällig gemeint, ist ja auch klar. Und wenn das gelingen sollte, nur zu.
Meine Abschlussfrage, die ist relativ einfach. Was ist der Wunsch für eine zukunftsfähige Stadt in guter Lebensqualität für alle? Was ist Ihr Wunsch? Wie soll das aussehen? Wie soll das?
Da habe ich erstmal eine Gegenfrage. Warum ist das relativ einfach? Ich glaube, das ist mit das Komplexeste, weil da sprechen Sie ja jeden individuellen Wunsch an.
Es war zynisch gemeint.
Ja, tut mir leid. Ja. Nein, das muss ich nicht leid tun. Ich wollte mich nur erstmal rausreden.
Ja.
Ich glaube, dass wir Städte denken müssen, die wieder einen menschlichen Maßstab haben. Und jetzt ist die Frage, was ist der menschliche Maßstab? Das ist eine bestimmte Dichte. Ich hatte beschrieben, warum ich Dichte erstmal für erstrebenswert finde in Städten, weil wir wollen einfach auch Stadt. Wir dürfen es aber auch dann nicht übertreiben. Es gibt Grenzbereiche, ich finde immer wieder interessant, zum Beispiel die Hafen City, die ist sehr dicht, aber durch diese Wasserflächen dazwischen hat sie immer wieder eine Großzügigkeit auch, dass man sagen kann, ja, da kann ich so dicht bauen, weil ich gucke nur einmal durch die Gebäude durch und da habe ich wieder eine offene Fläche, die mir wieder einfach den Blick weitet. Ich denke, über die ökologischen Fragen müssen wir unbedingt nachdenken. In der Mobilität, wir dürfen mehr uns mit Bewegung auseinandersetzen,
sprich
Radfahren, zu Fuß gehen. Also wir vernachlässigen ganz stark das zu Fuß gehen. Weil warum ist in Großborstel zum Beispiel auch wenig los im Erdgeschoss? Weil keiner mehr zu Fuß geht. Und ich bin der festen Überzeugung, mit zu Fuß gehen, was dann wieder nur initiiert wird, wenn wir genug Dichte haben.
Wenn die Straße ein bisschen attraktiver wird, wenn
genau.
nicht ganz so viel Durchgangsverkehr
ja, da
durchgeht,
ist,
dann
wenn nicht überall geparkt wird,
dann gehen Menschen
wenn
lieber.
Keine E-Roller überall ja. rumstehen, dann wenn, geht man wieder zu Fuß.
Ja.
Und auch da wieder zahlt diese Erdgeschossnutzung stark drauf ein. Ja, es gibt eine Studie, die besagt, dass man, ist der Weg attraktiv, einen doppelt so langen Weg akzeptiert und auch gerne macht. Und wir haben dann mal jetzt wieder in der Hafen City einfach nur geguckt, diese Entfernung von 200 bis 300 Meter, die in dieser Studie gesetzt wird. Alle 200 bis 300 Meter in der Hafen City ist ein Platz, da findet was statt, da spielt einer Basketball und so weiter. Und das ist auch ein Grund, warum wir öfters jetzt auch einfach in der Hafen City nochmal zu Fuß gehen. Also als Büro, weil wir dürfen da sehr viel machen, oder aber auch als Privatperson. Es ist einfach attraktiv.
Also ich würde das jetzt kurz zusammenfassen, dann hätten wir einen schönen Punkt zum Schluss, nämlich Bewegung, Rad, Fußgänger und alles tun, damit das möglichst attraktiv ist.
Das haben Sie sehr schön zusammengefasst und es war dann doch recht leicht,
ja,
die Frage zu beantworten.
Ja? Dann vielen, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.